Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und wir starten dieses Jahr, das so nach endlich 18, endlich volljährig klingt, mit den Herren der Schöpfung. Wie steht es, wenn wir uns jetzt mal ganz binär umschauen, um die männliche Sexualität? Das Berliner Duo Sixten kommentiert das so. Na sowas. Was ist denn mit den testosterongesteuerten Gefühlen? Und wenn Sex, wie empfindet man das eigentlich? Das davor und das danach und wenn er denn kommt? Ja, darum geht es in Christian Seidels Buch, über das wir heute sprechen wollen. Er ist unser Gast in Eine Stunde Liebe.
Ich habe das Gefühl, es muss einfach mal ein Mann irgendwie heraustreten. Wir sind ja im Zusammenleben als Menschen letztlich nichts anderes als eine große Selbsterfahrungsgruppe, wenn man so will. Ja? Und da muss man auch irgendwie mal aufstehen und auch was von sich erzählen. Das habe ich zumindest so als Bedürfnis empfunden. Deswegen habe ich das gemacht.
Christian erzählt detailliert aus seiner Sicht, wie er sich so fühlt. Erektion, Masturbation, Orgasmus oder auch Erektionsprobleme. All das und noch mehr Themen sind heute die Sachen, über die wir heute reden wollen in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Und bevor wir uns der Männerwelt widmen, blättern wir erstmal in unserem Liebestagebuch. Heute vor allem mit Betonung auf Buch. Sarah erzählt von ihren Gedanken in der Uni-Bib. Die sind ein bisschen abgeschweift, als Sarah einen interessanten Typen zwischen den Bücherregalen entdeckt hat.
Also ich saß neulich recht lang in der Bibliothek in der Uni und so zwischen den Büchern fühle ich mich einfach sehr wohl. Also ich mag den Geruch und auch so dieses Haptische, wenn man so über die Buchrücken fährt. Also für mich ist so... sind Bücher oder so Bibliotheken, haben so was sehr Sinnliches an sich. Und deswegen gehe ich nicht so oft zum Lernen hin, weil ich ganz schnell abgelenkt werde von meinem eigentlichen Thema, dann irgendwie von Büchern, die ich entdecke, wenn ich irgendwie eigentlich eins suche, zum Beispiel für eine Hausarbeit. Genau, und dann war ich aber neulich, musste ich dann tatsächlich in die Bibliothek, weil ich Bücher gebraucht habe, die ich nicht ausleihen konnte, sondern die eben nur vor Ort benutzt werden können. Und dann hatte ich mir so meine Bücher zusammengesammelt und hatte dann so meinen kleinen Stapel neben mir liegen und bin wirklich richtig gut vorangekommen. Und dann irgendwann mal ist mir so schräg gegenüber von mir ein anderer Student aufgefallen, der einfach, ich weiß nicht, mit so einer Faszination auch über seinen Büchern hing. Und das hat mich total angesprochen in dem Moment. Ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, zu ihm rüberzugehen und zu fragen, was er denn da so Spannendes liest, weil er hat immer mal wieder auch irgendwie kurz so gelächelt und ich habe mich gefragt, okay, lächelt er mich jetzt an oder lächelt er in sein Buch? Oder dann habe ich mich auch umgedreht, habe geguckt, ob er irgendjemand anders anlächelt. Und also normalerweise bin ich wirklich eigentlich recht offen, was sowas angeht oder dass ich dann auch einfach zu Leuten hingehe und sie anspreche. Nur irgendwie in der Situation, ich war da irgendwie so ein bisschen so festgewachsen auf meinem Stuhl und ich konnte aber auch überhaupt nicht mich mehr irgendwie großartig konzentrieren und ich habe dann angefangen so rum zu fantasieren, wie ich ihn ansprechen könnte und ich habe mir dann so richtig, also ich bin dann da in diesem Tagtraum, habe ich mir dann da die wildesten Sachen ausgemalt, die wir dann da machen könnten und eigentlich so die Erotik oder meine erotischen Gedanken waren sehr, aber auch mit dem Wissen verknüpft sozusagen oder mit dem Ort der Bibliothek, dass ich dann auch daran gedacht habe, wie wir uns gegenseitig unterhalten über die Themen, die wir gerade bearbeiten, also sehr alles sehr hochtrabend irgendwie. Aber dann auch, wie aufregend ich es irgendwie fände, sich da in der Bibliothek irgendwie näher zu kommen, wenn man nicht weiß, wann jemand kommt. Und wir haben bei uns in der Bibliothek haben wir solche Bewegungssensoren einfach. Und also die faden langsam ein und langsam wieder aus sozusagen. Also es wird so langsam dunkler und langsam wieder heller. Und dieser Effekt ist sehr schön, wenn man so durch die Gänge läuft. Und da habe ich dann irgendwie, musste ich dann dran denken, wie man dann, weiß ich nicht, dann da steht und man muss sehr leise sein, damit einen niemand hört. Und dieses Bild hat sich so in mir breit gemacht, wie das wäre, wenn man so dann im Dunkeln sozusagen, wir kommen uns irgendwie nahe und dann sind wir da mitten im Gefecht und dann sieht man von hinten, wie es so langsam heller wird und immer heller, also dass dann jemand quasi in unsere Nähe kommt. Das fand ich sehr aufregend, einfach dieser Gedanke. Ja. Also bei mir ist es immer so, dass ich entweder spreche die Person direkt an oder ich verfalle in so einen Träumen. Also es gibt ganz selten so eine Situation, in der ich zuerst träume, vor mich hin überlege und dann anspreche, sondern es ist entweder so ein volles Risiko sozusagen oder alles für mich behalten. Und in dem Fall habe ich halt alles eigentlich so für mich behalten. Aber der ist bei mir auch im Institut und ich habe ihn schon öfter auf dem Gang gesehen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er mir davor noch nicht aufgefallen ist. Also ob es dieser Moment war, dass er einfach so vertieft in was war, was ihn so begeistert hat. Also ob das mich einfach so sehr angesprochen hat oder nicht. Und ja, ich weiß nicht. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch öfter sehen. Und ich bin gespannt, ob das jetzt so sozusagen so ein einmaliger Traum war für den Moment sozusagen. Oder ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Und ich kann auch gar nicht einschätzen, ob das so ein generelles Interesse ist oder ob es mehr der Situation geschuldet war.
Ja, diese Situation lässt scheinbar die Herzen von vielen Studentinnen und Studenten höher schlagen. Das ist zumindest so, wenn man einer Umfrage glauben mag. Da hat das Magazin Unicum mal 1500 Studierende befragt und 70% meinten, Sex an der Uni. Das wäre es eigentlich. Und so in der Fantasie eher, so wie bei Sarah. Wirklich machen tust dann eher die wenigsten. Angeblich 20%, also jeder fünfte dieser Befragten von Unicum. Und wenn eine oder einer von euch dazugehören und von der Erfahrung, ja, vielleicht in der Unimensa, in BIP oder auch im Audimax erzählen möchten, dann gerne elektronische Post an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Das Werk, über das wir jetzt sprechen wollen, heißt Ich komme, was man beim Sex fühlt. Und es geht konkret um einen Mann, Christian Seidel. Der war früher Filmproduzent und Medienmanager von Promis, wie Leuten von Model Claudia Schiffer oder Moderatorin Arabella. Und heute schreibt er Bücher über Geschlechterrollen und sein neues Buch über die männliche Sexualität erscheint jetzt, wo die MeToo-Debatte zu sexualisierter Gewalt von Männern an Frauen vor allen Dingen sehr hochgekocht ist. Und mit den Vorwürfen gegen den Regisseur Dieter Wedel diese Woche auch die deutsche Kulturszene erreicht hat. Christian Seidel hat sein Buch vorher geschrieben. Es geht nur in einer ganz kleinen Passage um männliche Übergriffe, um eine Vermutung. Weil Männer ihre Gefühle nicht zulassen, ihre weibliche Seite nicht zulassen, keine Emotion, würde eine Art Zerrissenheit entstehen und die führt dazu, dass Männer Frauen wie Sexobjekte behandeln, sie belästigen. Ist das also vielleicht eine Erklärung dafür, wieso so viele Frauen von sexuellen Übergriffen berichten, wollte ich von Christian Seidel wissen.
Ich glaube, dass das direkt damit zusammenhängt, weil die männliche Geschlechterrolle beinhaltet ja, dass ein Mann seine Gefühle nicht zeigt oder nicht zeigen kann. Und ein Mann, der mehr fühlt, wozu auch ja Schwäche und Emotionen zeigen gehört, gilt weniger als ein Mann. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist, der in diese Debatte hineingehört.
Du beschreibst ja auch, dass wir sehr beherrscht sind von Rollenbildern. Also das Klischee, der Mann ist eher dominant, die Frau eher passiv. Welche Rolle spielt da die Machtausübung bei sexualisierter Gewalt?
Ich glaube, wenn ein Mann seine Gefühle mehr zulassen würde, dazu gehört natürlich auch seine Empathie und ich stelle jetzt nicht in Abrede, dass ein Mann fühlt, aber es dreht sich darum, das zuzulassen und auch das Resultat des Gefühls zuzulassen, dann würde er begreifen, dass die Machtausübung auch ein Akt der Gewalt ist und er würde es nicht mehr so leicht tun können, weil er eben das dazugehörige Gefühl spürt.
Also er würde mehr nachempfinden, wie sehr er das verletzen kann?
Natürlich. Wir leben ja zusammen und nicht nebeneinander her. Und die männliche Geschlechterrolle, also so wie das bis heute eigentlich von den meisten Männern gelebt wird, beinhaltet, dass wir eher nebeneinander leben als zusammen. Das sind nicht keine Zahnräder, die zusammen ineinander greifen. Da leben auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Das ist leider immer noch so. Wir sehen das trotzdem leider auch immer noch im verschärften Maße. Seit die Quote eingeführt worden ist, berichten viele Gleichstellungsbeauftragte in Firmen, dass es gerade seitdem komischerweise noch härter geworden ist, was sehr eigenartig ist.
Dann ist es ja so, dass viele Männer seit der MeToo-Debatte kritisch vielleicht nachfragen, was ist denn zum Bereich Verführung und Flirten dann überhaupt noch möglich, wenn alles direkt falsch verstanden wird? Wie siehst du das?
Also das ist, sprichst du etwas an, was eigentlich eines meiner Kernthemen ist, das ich auch in diesem Buch behandle. Das ist die Sprache, mit der wir umgehen, zwischen den Geschlechtern insbesondere, aber dann eben auch bei Sex. Wir haben im sexuellen Bereich keine sprachliche Kultur und keine Übung. Deswegen fehlt es auch entsprechend an Worten. Das Wort Flirten beinhaltet so zum Beispiel, ich habe in meinem letzten Buch auch über das Flirten geschrieben, das ich ja eigentlich als etwas Schönes empfinde. Aber es gibt Feministinnen, die betrachten das Flirten als chauvinistisch. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir, was die Sprache anbelangt, genau anschauen, was hinter den Worten steckt. Und wenn wir miteinander sprechen, diese Worte benutzen, dass wir auch überprüfen, ob der andere genau das Gleiche unter diesem Wort versteht wie man selbst.
Ja, das ist ja nicht nur Sprache, sondern die Definition von Flirten. Ne? Was ist ein Flirt, was ist übergriffig?
Ja, genau, absolut. Ja. Das ist eben das Problem. Also ich glaube, das kann man aber letztlich auch nicht durch das ständige, immer wieder neue Aufstellen von Regeln und Gesetzen definieren, sondern eben durch das Einschalten von Gefühlen. Und das sind ja zuerst einmal die Männer gefragt. Wenn man das wirklich mitfühlt, was in einer Situation gerade los ist, dann ist es doch sofort klar, ob das ein Übergriff ist oder nicht. Das ist doch so im ersten Augenblick, wenn ein Mann und eine Frau sich ansehen, spüren sie doch etwas und dann ist es doch eindeutig klar. Dann kann das Flirten geschehen oder auch nicht. Und wenn es nicht sich so anfühlt, dass das Flirten geschehen kann, dann sollte es auch tunlichst unterlassen bleiben, wenn das dann der andere als Übergriff empfindet.
Wie sprechen eigentlich Männer untereinander über Sex?
Ja, das ist eigentlich das wirklich konsternierend und wirklich schockierend Frustrierende, was ich festgestellt habe. Ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, einen Selbstversuch gemacht, dass ich eine Zeit lang als Frau versucht habe zu leben. Für mich eines der irrsten Erlebnisse überhaupt in Gesprächen.
Also wir müssen dazu vielleicht einmal sagen, als Frau gelebt heißt, du hast ungefähr 3 Jahre lang die Kleidung angezogen, genau. Als Frau dich so geschminkt, wobei Frau dann auch sehr klischeehaft Frau, das bedeutet dann direkt kurzer Rock, hohe Hacken, Lippenstift, knallrot,
knallrote
Nagellack, teilweise so, ne?
Ja, so war es am Anfang, musste ich natürlich ins krasse Extrem gehen. Ja. Und etwas später hat sich das dann normalisiert. Dann bin ich dann eigentlich wie jede Frau habe ich versucht rumzulaufen. Und habe dabei festgestellt, erst durch diesen Unterschied ist es mir eigentlich klar geworden, ich habe erlebt, wie unter Frauen über Gefühle und damit natürlich auch über sexuelle Gefühle oder Körpergefühle gesprochen wird. Oder wie offener man da ist im Vergleich zu Männern. Und dadurch ist mir aufgefallen, dass wir Männer eigentlich überhaupt nicht über Sex sprechen. Unter Männern wird vielleicht mal gekalauert, das ist, wenn es hochkommt. Und das ist ja schon ein Armutszeugnis, dass wir uns selbst ausstellen müssten. Also ich finde, bei dieser MeToo-Debatte, da werden ja ständig Frauen zitiert, die sich outen, dass sie einen Übergriff erleiden mussten. Aber was ist denn mit den Männern, die dazu mal Stellung nehmen? Das fehlt mir einfach vollkommen.
Was sagen Männer eigentlich zur sexuellen Belästigung, zur MeToo-Debatte? Das Ganze werden wir aus männlicher Sicht auch bald ausführlich in 1 Stunde Liebe aufarbeiten. Wenn ihr dazu Anregungen oder was auf dem Herzen habt, E-Mail, Instagram, Twitter, Facebook, ihr erreicht uns auf verschiedenen Wegen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Liebe.
Bienchen und Blümchen waren es nicht, sondern die Idee. Erst kommt die Liebe, dann der Sex. So hat Christian Seidels Mutter ihn vor fast 50 Jahren aufgeklärt. Und das alles würde irgendwann kommen, wenn er die Einzige kennenlernt. Das waren noch so Zeiten, wo statt Tinder eher Tanzschule angesagt war. Wie hat diese Form der Aufklärung gewirkt?
Also in der Situation, als ich aufgeklärt worden bin von meiner Mutter, habe ich zunächst einmal überhaupt nicht richtig begriffen, was da überhaupt geschieht. Es ist mir nur klar gewesen, jetzt wird plötzlich ein ernsthaftes Thema angesprochen zu einem Gefühl, das ich bisher als eines der schönsten Gefühle empfand, nämlich das Verliebtsein. Ich habe mit dem Verliebtsein zu dem Zeitpunkt, ich war damals vielleicht 14 oder sowas, noch überhaupt nicht auch das Gefühl der Sexualität gehabt oder auch damit verbunden. Der Begriff Sex oder dass Liebe etwas mit Sex zu tun hat, das war mir verbal in dieser Form überhaupt nicht klar. Also das ist was ganz Wichtiges, was ich jetzt anspreche, weil junge Menschen und Kinder, denen fehlt ja einfach sehr oft einfach schlichtweg der Wortschatz dazu, zu dem, was einem da gerade erklärt wird. Das heißt, als mir meine Mutter etwas erzählt hat von der Einzigen, mit der ich dann Liebe mache und dann ein Kind zeuge, da habe ich gedacht, ja, ich muss die lieben und durch das Lieben als solches geschieht das schon. Das heißt, wir müssen uns wirklich genauer anschauen, was für Worte wir benutzen, das alles besser verstehen zu können. Ich habe es damals leider überhaupt nicht verstanden. Ich habe das ganz klischiert empfunden und habe gedacht, ich muss jetzt eine Frau finden, die die einzige in meinem Leben ist und auch bleiben wird. Und das habe ich als unglaubliche Einengung empfunden. Und das hat auch mein nächstes Leben ziemlich beeinflusst.
Wie war das denn da mit der körperlichen Entwicklung? Du beschreibst die erste Erektion, wie das war, deinen Sperma zu fühlen, zu schmecken, zu masturbieren, all solche Dinge. Gab es da überhaupt die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen?
Nein, es gab also eigentlich überhaupt keine Möglichkeit. Es war auch mit meinem Vater oder mit Freunden überhaupt nicht, mit meiner Mutter auch nicht in dieser Aufklärungssituation hat sie das Thema Masturbation, Sperma oder sowas angesprochen. Wir haben sowieso überhaupt nie über Sperma gesprochen. Das war für mich eine ganz einsame, eigentlich für mich ausgemachte Erfahrung, als ich das erste Mal einen Orgasmus hatte, das Sperma gesehen, gefühlt hatte und ich gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Ich habe am Anfang gedacht, das ist irgendwie verweislichtes Blut oder irgendwas. Sowas. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja. Und dann habe ich auch mir am Anfang Sorgen gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass sich ein schönes Gefühl damit verbindet und ich dadurch auch das Bedürfnis bekommen habe, das immer wieder zu tun.
Du schreibst, Erregung ist angeboren, gute Sexualität eigentlich auch, doch sie erfordert natürliches Fühlen. Dem aber droht in unserer Jugend die frühe Verstümmelung durch unsere Kultur. Was bedeutet das?
Ja, das ist eben genau das, was ich vorhin gemeint habe. Es fehlt leider die sprachliche Übung und die sprachliche Kultur zum Thema Sex. Deswegen entwickelt es sich auch kaum, außer im Versteckten und dem, was man so mit sich selbst irgendwie ausmacht. Man liest vielleicht heimlich eine Zeitschrift oder schaut sich Pornos an oder weiß der Teufel was. Und dadurch entwickelt es sich nicht als ein breites, als ein offenes Thema. Und parallel dazu steht diese Parallelwelt, die Pornografie, die im Internet für jeden zugänglich ist und vollkommen offen und auch unter diesem Siegel dieser Offenheit produziert und konsumiert, als Konsumware zur Verfügung gestellt wird. Und das widerspricht sich ja vollkommen. Und gerade deswegen, finde ich, müssen wir anfangen mit einer viel offeneren Gesprächskultur zum Thema Sex und gerade auch zu den intimen Dingen, bei denen wir bis jetzt immer sagen, das ist eigentlich etwas Intimes, was nur mir gehört.
Wenn es um Sprache geht, beschreibst du, wie deine Mutter dir beim Erklären, beim Aufklären das Wort eindringen, dann dringt der Mann in die Frau ein, mitgegeben hat. Und dann kommt es später im Buch zu der Beschreibung deines ersten Mals, das dann schmerzhaft war für dich. Das zu reflektieren, das deutlich zu machen, auch zu schreiben, dass danach Schwierigkeiten da waren zu kommen generell. Wie war das? War das ein Akt der Selbstentlösung?
Das war für mich, also was für mich schon ganz komisch war, schon wieder das Thema Worte. Als meine Mutter dieses Wort eindringend benutzte, das habe ich als kleiner Bub ja in der Verbindung gar nicht gekannt. Und ich habe das eigentlich nur immer verstanden, dass Diebe irgendwo eindringen oder ein ungebetener Gast oder sowas. Und so ähnlich habe ich das dann auch empfunden. Ich habe mich dann irgendwie so gefühlt, als würde ich ja irgendwie vielleicht irgendwie bei einer Frau vorher anklopfen müssen oder fragen müssen. Also ich bitte das jetzt metaphorisch irgendwie zu verstehen. Ja. Es war plötzlich mit diesem Wort so eine Hemmung mir mit auf den Weg gegeben worden. Und als ich dann das erste Mal mit einer Frau Sex hatte und praktisch in sie, in Anführungsstrichen, eingedrungen bin, war das leider in Verbindung mit dem Umstand, dass sie ihre Tage hatte und ein Tampon drin hatte, für mich sehr schmerzhaft. Aber auch da war es dann wieder so, dass ich nicht wusste, ich habe am Anfang nicht gewusst, dass da was drin ist. Ja. Ich habe nur das gespürt, dass es mir wehtut. Da habe ich, ich hab mir am Anfang gedacht, vielleicht ist das normal, vielleicht ist es am Anfang so. Und es war für mich schon prägend und hat für mich in der Zukunft dann das Miteinander schlafen auch ein bisschen schwieriger gemacht.
Jetzt bei dem Wort eindringen, was wäre denn ein besseres Wort gewesen?
Also ich finde, man muss das ganz locker nehmen. Ich finde, wir sprechen ja so, wenn wir miteinander sprechen, sagt man ja auch nie, hey, ich dringe jetzt in dich ein oder bist du in sie eingedrungen oder was auch immer. Man spricht mit geflügelten Worten, die vielleicht nicht unbedingt immer die schönsten sind. Der eine sagt Bumsen und der andere sagt miteinander schlafen oder sowas. Und ich glaube, die Lockerkeit, die es dabei ist, dieses weniger Gestellte, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn du mich nach einem Wort fragst, das besser ist, dann bin ich natürlich erst einmal ein bisschen im Stocken, weil es fehlt einfach dazu an Worten. Es gibt keine. Vielleicht sollte man einfach mit der Fantasie ein bisschen liebevoller und ein bisschen reichhaltiger sein und das ausführlicher beschreiben oder vielleicht auch detaillierter beschreiben, ja, dass der Penis die Muschi berührt und die Schamlippen und wie sich das anfühlt. Vielleicht sollte es auch so sein, das würde mir auch zum Beispiel sehr helfen oder geholfen haben, würde ich zum Beispiel als etwas sehr, sehr Schönes empfinden, wenn mir meine Mutter oder auch eine Frau überhaupt von sich selbst erzählt, ja, was sie dabei empfindet oder und dann kann ich plötzlich auch freier von mir selbst erzählen oder dieses Gefühl, was jemand anderer empfindet, auch bei mir so adaptieren.
In eine Stunde Liebe haben wir heute Christian Sadl zu Gast, 59 Jahre alt. Er beschreibt in seinem Buch Ich komme einiger seiner ausschließlich heterosexuellen sexuellen Begegnungen sehr explizit. Von Oralsex unterm Tisch in Restaurants über flüchtigem Sex in Hotelzimmern oder langen Tantra-Urlauberfahrungen. Warum so explizit und voller Details?
Ich habe gedacht, ich will über meine sexuellen Gefühle schreiben, weil das so ein unbesprochenes Thema ist. Dann habe ich angefangen, bin natürlich sofort bei sexuellen Akten angekommen, weil man braucht ja irgendeinen Anlass oder ein Beispiel, anhand von dem man das beschreibt. Aber ich bin immer bei den einzelnen sexuellen Begegnungen drauf gekommen, dass es dann bei einer anderen Begegnung wieder etwas anderes gab, was ich gefühlt und empfunden habe und es eigentlich nie gleich ist. Das ist nicht so, dass man sagen kann, ja, wenn man die Spaghetti jetzt einmal so richtig kocht, dann schmecken sie für immer gleich gut, sondern Sex ist jedes Mal anders und jedes Mal wunderschön. Es ist jedes Mal eine andere wunderbare Begegnung und ich glaube, dass es auch wichtig ist zu sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, detailliert über Sex zu sprechen, auch vielfältig, auch mit verschiedenen Begegnungen, ohne dass das etwas allzu voyeuristisch-pornografisches bekommt. Das habe ich einfach versucht und versuchen wollen. Ich hoffe, dass mir das ein bisschen gelungen ist.
Du beschreibst auch, dass du immer mal wieder Frauen begegnet bist, die weniger aktiv waren von sich aus sexuell. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich kann mich da nur schwer in die Frauen hineindenken. Ich finde, man muss einfach darüber sprechen und sich das gegenseitig sagen.
Aber du hast nie nachgefragt, oder?
Nee, das ist ja eben genau das Problem. Das Thema stand manchmal wirklich wie ein ganz, ganz großes Fragezeichen über dem Bett hing das oft. Ja, dass die Frau da lag wie, ja, es klingt jetzt auch wieder ein bisschen blöd, aber wenn ich so sage, wie ein Brett oder so und ich dann, am Anfang hat man toll geschmust und es wirkte dann manchmal auf mich so, als würde die Frau den Eindruck haben, dass in dem Moment praktisch, wo jetzt irgendwie dieses Eindringen oder dieser Sex, der Koitus oder wie man es halt nennen will, beginnt, dass sie dann das so über sich ergehen lässt oder so. Es gibt mit manchen Frauen doch oft die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das gesamte Lebendige sich gegenseitig bewegen und schmusen und so weiter anders wird in dem Moment, wo man praktisch drin ist. Also, dass da plötzlich so eine Art von Rollenverhalten oder irgend sowas beginnt. Vielleicht auch, habe ich mir manchmal gedacht, dass die Frau dann geistig aussteigt und selbst in ihrem eigenen Film lebt.
Mhm. Und wenn wir dann weiter in Klischees überlegen, dann ist es so, wenn es um das männliche Orgasmusgefühl geht, geht es darum, er kommt oft schnell und intensiv. Das beschreibst du dann sehr ausführlich auf mehreren Seiten, dass das nicht so ist für dich, sondern dass davor und danach sei genauso wichtig und anderes. Also ist das männliche Orgasmusgefühl, ist das zu klischeehaft besetzt?
Also das war ja, als ich sozusagen als Frau gelebt habe, was für mich so bedeutend war, war einfach die Begegnung mit den Frauen selber, weil ich dann selbst teilweise auch von Frauen wie eine Frau behandelt worden oder zumindest so wie eine Art Frau behandelt worden bin oder so. Ja. Und da hat es einfach dann doch manchmal offenere Gespräche gegeben über Gefühle und Sex, wie ich vorher schon sagte. Und da hatten wir einmal wirklich ein tieferes Gespräch über das, was man so beim Orgasmus am Körper und so fühlt. Und da fiel dann plötzlich so dieser Spruch, ja, mein Mann fühlt ja eh nichts anderes als so ein Kurzstark. Plumps. Da habe ich mir gedacht, das kann ja echt nicht wahr sein. Ich habe gefragt, aber stellten ihr euch vor, wo ein Mann seinen Orgasmus empfindet? Da haben wirklich nicht nur eine, sondern mehrere gemeint, ja in der Eichel, weil die dann so dunkelrot wird. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also denkt ihr wirklich, dass ein Mann dann nur dort was fühlt? Das ist da völlig... habt ihr da noch nie drüber gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Andere Frauen, das denken nicht alle Frauen so, aber ich glaube doch, dass viele Frauen vielleicht das eingeschränkte Bild haben, dass ein Mann einen kurzen, intensiven und aber nur im Körper sehr wenig ausgebreiteten Orgasmus hat. Und deswegen beschreibe ich das in dem Buch einfach ausführlich. Also ich empfinde einen Orgasmus eigentlich vom Kopfspitz bis zur Zehe, überall. Ja. Ich meine, jedes Mal anders natürlich. Es gibt auch Orgasmen, die vielleicht tatsächlich sich nur im Schwanz anfühlen manchmal oder so, ne, also oder unten im Beckenboden. Aber man muss ja auch sehen, zum Beispiel diese mehr davon, dass die Frau und der Mann unterschiedliche Orgasmen haben, die ist ja auch irgendwie absurd, weil das ist ja der gleiche Muskel, von dem das ausgeht. Der heißt Musculus bulbongoschiosus, der absurde Name.
Und deshalb sagst du, es ist für dich kein Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Orgasmusempfinden, ne?
Also ich kann es nicht genau sagen, weil ich ja nicht wirklich eine Frau bin oder war, ne? Aber so wie ich mich mit Frauen dann doch intensiver darüber ausgetauscht habe oder als ich dann selbst hingehorcht habe, wie sich mein Orgasmus anfühlt in den Orgasmen, die ich danach gekriegt habe, habe ich mir gedacht, dass ich meine, gut, ich bin zwar ein Mann, ein männlicher Körper, insofern ist es was anderes, aber das ist ein sehr ausgebreitetes, sehr weiches, intensives, feuriges, flirrendes, jedes Mal immer irgendwie anders, funkensprühendes Gefühl und ich wüsste nicht, wo da jetzt der ganz große Unterschied sein soll. Ich glaube, der Unterschied ist eher von Orgasmus zu Orgasmus als von Geschlecht zu Geschlecht.
Ein großer Unterschied ist wahrscheinlich nur die Stimulation, wo und wie ein Penis stimuliert werden sollte. Das scheinen mehr Menschen zu wissen als bei der Vulva. Und an dieser Stelle empfehle ich also gern nochmal unsere Sendung zur Klitoris. Einfach eine Stunde Liebe und Viva la Vulva googeln.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
An einer Stelle schreibt Christian in seinem Buch, besonders liebte ich es in Jule, das war eine seiner Langzeitfreundinnen, besonders liebte ich es in Jule zu kommen, während mein Schwanz tief in ihrer Kehle steckte. Das fand ich schon ein bisschen paradox, weil das ja sehr dominant rüberkommt, von einem, der eigentlich Sexualität als Verschmelzung verstehen will und eigentlich dafür ist, auch mehr zu sprechen. Und wenn dann die Frage, wo kommen, als abturnt empfunden wird, weil im Mund oder in der Vulva am idealsten sei, ist das nicht sehr dominant?
Es war für mich ziemlich schwierig, mich dazu zu überwinden, das auch so offen zu beschreiben. Und ich muss aber wirklich ganz ehrlich sein, dass sicherlich, das mag irgendwie dominant wirken, aber ich empfinde das einfach so, weißt du, ich beschreibe ja in dem Buch, unabhängig von den Körpersäften und Muschisäften und was der Teufel, was ich da alles so beschreibe, auch mein Verhältnis zum Sperma und was ich empfunden habe, was andere für ein Verhältnis zum Sperma haben. Und das ist allgemein eigentlich ein relativ negatives. Ich habe das so erlebt, dass wenn du irgendwie mit dem Sperma irgendwo einen Flecken machst, dann wird er also schneller weggewischt als so mancher Rotwein- oder Teefleck. Und das wird also relativ schnell oft auch mit so einem leichten geht und muss mich jetzt schnell duschen oder weiß der Teufel was. Also das wird vielleicht nicht gesagt, aber so ein Feeling steht dann irgendwie so im Raum. Und ich empfinde einfach, das Sperma, das ist irgendwie was zu mir gehört, was Wertvolles, was auch ein Teil meines Körpers ist, was austritt, was rauskommt. Und da fühle ich mich einfach, das ist das, was ich beschreiben wollte. Ich glaube, ich habe es auch wortwörtlich so beschrieben, dass ich mich viel angenommener fühle, wenn ich in einer Frau komme, weil das auch zu mir gehört. Ich habe dabei kein Problem, letztlich dann auch den Schwanz rauszuziehen und draußen zu kommen. Bloß wenn ich in die Details dieser Gefühle dabei gehe, muss ich einfach wirklich ganz deutlich sagen, dass es einfach drinnen wirklich viel, viel schöner ist. Mhm. Und das ist mir einfach sehr wichtig gewesen.
Jetzt bist du aber auch kein Fan von Sex mit Kondom. Und da bringt das Thema Verhütung eigentlich direkt für die Frau direkt auf. Wie ist das denn dann? Also beschreibst du auch, es geht schnell um die Frage Krankheiten bei dir im Buch. Wenn Frauen das ansprechen, wie ohne Kondom, was ist denn dann mit Krankheiten? Aber das andere Thema ist doch auch ganz klar die Verhütung.
Das ist ein essentielles Thema, sicherlich. Ich hätte das vielleicht ein bisschen mehr ansprechen sollen, aber...
Das bleibt ja dann an der Frau hängen, offensichtlich, wenn man kein Kondom benutzt.
Ne? Ja, sicherlich. Ich meine, man muss letztlich als Mann die Konsequenz eingehen. Dazu bin ich auch wirklich vollkommen, da stehe ich auch voll dazu, dass man dann zu dem steht, was man verursacht. Ja, also finde ich absolut. Ja. Also sonst geht das überhaupt nicht.
Ja, ungewollte Schwangerschaft ist auch ein Thema im Buch. Es gibt eine Frau, von der du beschreibst, die dann ganz klar in Schwangerschaft Abbruch dann durchmacht. Du erwähnst, dass es vielleicht noch zwei weitere Frauen gab, man weiß nicht so genau. Es ist dann aber auch ein großes Thema, dann der Versuch, schwanger zu werden und der Druck für dich als Mann jetzt potent sein zu müssen und zu funktionieren und Sperma zu liefern. Wie war das, dieses Kapitel in deinem Leben?
Genau. Ich habe mit meiner vergangenen Beziehung, die über 10 Jahre dauerte, im Laufe der Zeit haben wir einen Kinderwunsch entwickelt und es hat sich herausgestellt, dass mein Sperma eben nicht so tauglich ist. Also sie ist nie schwanger geworden und auch als wir dann künstliche Befruchtungen versucht haben, hat das nicht funktioniert. Und ich habe dadurch diese Welt der künstlichen Befruchtung kennengelernt und auch natürlich damit, wie ich mich damit gefühlt habe. Und also ich kann nur sagen, entsetzlich. Also es hat meinen ganzen Sex eigentlich eine Zeit lang kaputt gemacht und bis heute beeinflusst. Also diese Masturbiererei und auf den Punkt, auf die Sekunde genau und dann in Arztpraxen da in irgendwelchen umgebauten Besenkammern sitzen zu müssen und während draußen Patienten warten, um sich einen runterzuholen. Und dann gibt es dann so auch wieder so Vokabular, was da gesagt wird. Da sagt dann die Arzthelferin, wenn sie es dann gewonnen haben, bringen sie es dann uns her innerhalb von einer halben Stunde, dieses Wort gewinnen. Es hat alles so was Gestelztes und Absurdes und leider etwas, irgendwie finde ich, irgendwie richtig Schäbiges. Es ist ja immerhin eine Luxusindustrie, so eine künstliche Befruchtung, die kostet ja Tausende von Euros, zahlt zwar die Versicherung und manche Leute zahlen es selbst. Und ich finde es wirklich unsäglich, was da für eine Kultur entstanden ist und was ich da erlebt habe.
Warum hast du mit deiner Partnerin nicht über diese Gefühle gesprochen, die du da hattest, diese schmerzhaften Gefühle, wie das für dich abgelaufen ist damals?
Weißt du, das hängt einfach damit zusammen, weil weil ich da, ich war sehr scheu. Also ich war sowieso total abgeturnt, dass ich gemerkt habe, mein Sperma taugt irgendwie zu nichts. Dann ging es ihr auch nicht so gut, weil sie durch die Hormoneinnahme bei der künstlichen Befruchtung dann auch also ziemlich starke Stimmungsschwankungen hatte. Ich wollte sie einfach dadurch nicht zusätzlich belasten. Und dann habe ich selber auch immer gedacht, ja, das ist dann vielleicht nur so ein vorübergehendes Gefühl, dass ich mich da jetzt gefrustet fühle, als ich aus so einer umgebauten Besenkammer rauskam, wo dann draußen der Luxusarzt war und so. Und das war aber nicht so. Ich habe gemerkt, dass ich das richtig in mir fortsetzte und ich richtig meine Lust auf Sex verlor, auch aufs Masturbieren verlor übrigens. Und das konnte ich im Moment nicht so richtig fassen, deswegen habe ich es auch nicht gesagt.
Und in einer Stunde Liebe zieht der Autor Christian Seidel jetzt ein Fazit. Was hat ihm das Schreiben über die eigene Sexualität eigentlich gebracht?
Also ich habe ja gemerkt, als ich diese zwei Bücher über das Frausein oder auch über die Geschlechterrollen geschrieben habe, dass in diesem ganzen Bereich der Diskussion über Gleichstellung, über Weiblichkeit, Männlichkeit oder auch über die Geschlechterrollen bleibt eines ständig außen vor. Das ist irgendwie das, was also irgendwie so eines der Kernassets der Männer überhaupt ist, nämlich der männliche Sex. Da wird nicht drüber geredet. Jetzt ist auch diese Weinstein-Debatte, diese MeToo-Debatte, wo als pausenlos über die Frauen gesprochen wird, die sexuell Übergriffe empfunden haben. Und es wird aber nicht über die Männer gesprochen. Und ich habe das Gefühl, es muss einfach mal ein Mann irgendwie heraustreten. Wir sind ja im Zusammenleben als Menschen letztlich nichts anderes als eine große Selbsterfahrungsgruppe, wenn man so will. Ja? Und da muss man auch irgendwie mal aufstehen und auch was von sich erzählen. Das habe ich zumindest so als Bedürfnis empfunden. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe zwar Schiss dabei, auch jetzt, wenn das Buch rauskommt, dass die alle über mich herfallen, dass ich mich da so mit meinem Intimleben ausbreite. Aber ich hoffe, dass es trotzdem richtig verstanden wird.
Und wer Christian Seidel noch mehr verstehen will, der kann sein Buch Ich komme lesen. Erscheint am 22. Januar im Heine Verlag für knapp 13 Euro. Für mich, Shanli Anwar, heißt es jetzt, ich gehe. Aber natürlich nicht, bevor ich mich nicht ganz liebevoll von euch verabschiede und fürs liebevolle Lauschen danke. Merci.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.